Also ich bin schon schwer beeindruckt von den Rangern. Und irgendwie, man kann ja nicht anders, man hat so Bilder im Kopf, gell? So eine Skipiste 12 Meter hoch im Hochsommer bei 35, 40 Grad, gell? Das soll uns irgendwo aber nicht ablenken. Es geht ja nicht um das Spektakel. Es geht ja auch hier nicht um das Spektakel. Ich habe gerade noch mal überlegt, warum sind wir eigentlich zusammen? Gott initiiert Gottesdienste. Auf dem Acker, in der Kathedrale, in einem klimatisierten Konferenzraum, auf einem Bundescamp, egal wo auch immer, weil er will, dass die geistliche Welt uns präsenter wird. Sind wir darin eins? Also das Unsichtbare, die geistliche Welt, Reich Gottes in Anführungszeichen, durchdringt ja alles Sichtbare. Und wenn wir da nur ein bisschen die Wahrscheinlichkeit haben, dass das stimmt, dann sollte uns das stimulieren, dass wir mit aller Kraft dem nachjagen und das erkennen und ergreifen wollen. Weil das, was sichtbar ist, das haben wir hier nur für ein paar Jahrzehnte. Oder irgendwann ist es zu Ende. Wenn das stimmt, dass Gott gute Gedanken hat und dass er uns Anteil geben will an seinem Reich, ewiges Leben mit ihm zusammen. Hey, also wenn das stimmt, dann will ich alles dran setzen. Ich nehme an, dass die meisten die Erfahrung gemacht haben und sagen, ja, das will ich. Die meisten haben es wahrscheinlich ergriffen, können sagen, ich bin auch Kind Gottes. Ja? Alles, Vater im Himmel, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Ich habe das angenommen, ich lebe das und ich jag dem nach. Ja? Da möchte ich gern beten, dass wir da nicht zu sehr abgelenkt sind. Guter Gott, durch deinen Geist bist du hier und durchwehst alles. Alles, was wir tasten können, was wir schmecken, fühlen können. Die Bilder vor unseren Augen und auch in unserem Herzen. Und ich bete, dass du jetzt unsere inneren Sinne schärfst, dass wir spüren, es geht um dich. Es geht um deinen Wunsch, uns zu lieben, uns immer näher zu dir zu ziehen. Und es geht um dein Wort und wie wir damit umgehen. Und Herr, ja, kontrollier du jetzt diese nächsten paar Minuten. Amen. Ja, ein paar Minuten, vielleicht 30, 25. 25, 30. Ja, ihr habt ja eine Predigtreihe. Es geht um Psalm 19, habe ich nur so pauschal. Psalm 119. Ja gut, der ist lang, gell? Was machst du da, Psalm 119? Ich habe einfach mal einen Vers rausgesucht, der mir so ins Auge gefallen ist, nämlich den 30. Vers. Und den will ich gerne mit euch zusammen bekunden. Da heißt es, ich bin entschlossen, treu zu sein. Ich bin entschlossen, treu zu sein. Nochmal. Ich bin entschlossen, treu zu sein. Ich habe mich entschieden, nach deinen Gesetzen zu leben. Ich habe mich entschieden, nach deinen Gesetzen zu leben. Wir können das so sagen, es geht uns auch leicht über die Lippen, aber das ist so ein explosiver Vers. Warum? Weil nämlich die Umsetzung, also wenn wir das für uns nehmen und auch wirklich wollen, die hat unmittelbaren Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben und welche Kraft unsere Erlösung, das neue Leben in uns entfalten kann. Der Paulus hat mal an die Philipper geschrieben, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Habt ihr bestimmt schon mal nachgelesen im Philipper 2, Vers 12. Viele Christen lesen das so, arbeitet für euer Heil. Aber das steht da gar nicht. Paulus sagt, arbeitet an eurem Heil. Was meint er damit? Wir wissen, dass wir uns vor Gott nicht erarbeiten können, oder? Was wollen wir denn da an Leistung bringen? Da wird er nur müde lächeln. Wir als Kinder Gottes, wir sind aufgerufen, dem zur Wirksamkeit zu verhelfen, was uns geschenkt ist. Uns ist doch alles geschenkt in Christus. Und dieses bewirkt oder wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, in der englischen Übersetzung der New Amplified Version heißt es, work out your salvation. Work out kennen wir hier. Stemmen und schwitzen und alles tun. Ja? Also das macht man nicht so nebenbei, da investiert man sich voll. Ja? Paulus meint also, dass wir mit allem, mit aller Kraft, um das Wohlergehen des inneren Menschen uns mühen sollen. neben all dem, was auch noch wichtig ist, wir haben ja auch wichtige Sachen zu machen. Wir haben Arbeit, wir haben Familie, wir müssen für uns sorgen, für unsere Gesundheit und so weiter. Ist alles wichtig, aber vor allem anderen sagt er, hey, wirkt darum. Also es ist mehr als nur gelegentlich was zu tun. Das heißt, wir sollen es sorgfältig verwirklichen und uns wirklich darum bemühen. Das geht nicht ohne größten Eifer, ohne höchstmögliche Aufmerksamkeit. Und es passiert am besten und überhaupt nur in einem Klima von Demut, von Hingabe und von Vertrauen. Also die Herausforderung besteht, auch wenn du 30 oder 50 Jahre Christ bist, immer noch darin, die Tatsache deiner Errettung hineinzuwirken in alle Bereiche deines Lebens. In deine Identität, in deine Beziehung, in deinen Charakter, in alles, was dich ausmacht, in deiner Einstellung zur Welt. Überall soll dieses Erleben, ich bin Kind Gottes, soll reinwirken. Alles soll durchdrungen sein von dieser Heilserfahrung, die hoffentlich alles verändert hat. Aus Minus ist Plus geworden. Ja, neue Vorzeichen. Und das ist ein echter Lebensauftrag, ein buchstäblicher Lebensauftrag, ein Auftrag zum Leben. Ja? Und es ist auch nebenbei bemerkt ein Test für die Tiefe unserer Bekehrung. Alles andere ist nur der Versuch, das alte Wesen mit ein bisschen frommer Farbe zu übertünchen. Passiert das denn von alleine? Nein, es passiert nicht automatisch. Es hat was mit dem Wort Gottes zu tun und mit der Art und Weise, welchen Umgang wir mit dem Wort Gottes pflegen. Wir sind uns hoffentlich einig, dass das Wort Gottes, dass die Bibel der Schlüssel ist zu allem, zu aller geistlichen Entwicklung. Und gleichzeitig der Schlüssel zur Erkenntnis und gleichzeitig auch die Kraft, gottgefällig zu leben. Deswegen haben Diktatoren oft Angst vor der Bibel. In Russland ist sie verboten worden, in China ist sie verboten worden, in den arabischen Ländern wird sie verboten. Die wissen, da steckt eine Kraft drin. Hey, und wenn die Leute das wörtlich nehmen, wenn sie das nehmen, das verändert sie, das macht sie zu mutigen Menschen. Das ist ein anderes Thema. Die Frage ist, wie kann uns die Schrift dazu bringen, gottgefällig zu leben und im Gehorsam? Ich bin entschieden, nach deinen Gesetzen zu leben. Das hört sich ja gar nicht so cool an. Gut, in unserer Zeit ist ja das Spirituelle gar nicht anstößig, solange es wohltemperiert ist und mit Maßen eben. Ja? Es darf ein bestimmtes Maß nicht übersteigen, es muss ein bisschen so eine verdauliche Dosis sein. Ein bisschen Meditation, ein bisschen Kontemplation, ein bisschen auch Rechnen mit dem Übernatürlichen, das hat absolut Konjunktur. Ja? Aber sobald einer anfängt, über Nachfolge und über Verbindlichkeit zu sprechen, sobald er betont, dass Gott die absolute, letzte, höchste Autorität und Instanz ist im Leben, da wird er aber Widerspruch ernten, oder? Da ist es mit der Toleranz vorbei. Warum ist es so? Weil es mit unserem Verständnis von Freiheit zu tun hat. Frei sein. Ich freue mich über euer T-Shirt-Motto, ich wusste das ja nicht. Ne? Freiheit ist doch das höchste Gut von den Leuten. Aber Freiheit wird in den allermeisten Fällen definiert als Freiheit von etwas. Wir fühlen uns doch frei, wenn wir keine Einschränkungen haben, oder? Wenn der Erfüllung unserer Wünsche nichts im Weg steht, wenn es keine Zwänge mehr gibt, keine Pflichten, wenn keiner den Daumen drauflegen kann und sagen kann, du musst es aber jetzt. Dein Chef sagt, am Montagmorgen um 9 stehst du aber auf der Matte. Ja, du sagst ja, wenn ich könnte, würde ich anders, aber ich bin ja nicht frei. Auch uns Christen fällt das manchmal schwer. Deswegen tun wir uns auch schwer mit dem Thema Autorität. Wir wollen doch selber entscheiden, oder? Wir wissen doch, was wir brauchen, was uns gut tut und was nicht. Ich will entscheiden, ich will beurteilen, wie ich mein Leben gestalte. Ich weiß ja, was richtig und falsch ist. Mein Herz, mein Gewissen, meine Cleverness. Deswegen lasse ich mir so ungern was sagen. Ich bin mir selber die höchste Autorität. Ich will sie gar nicht abgeben an einen, der mir dann Vorschriften macht. Und da haben ganze Generationen die Fesseln abgestreift und sind damit aus dem Rahmen gefallen, der ihnen Schutz und Fundament garantiert hat, weil sie sich gelöst haben von der Autorität Gottes und dann irgendwann merken, dass sie ins Nirgends reingeworfen sind. Da ist Da ist kein Rahmen, da geht die Moral zugrunde, da geht der Charakter zugrunde, da gehen Beziehungen zugrunde. Da, wo der Mensch seine selbstgewählte Freiheit lebt, da geht alles einen Bach runter. Deswegen, Gott hat gesagt, hier, achtet mein Wort. Die Juden haben ein ganz anderes Verständnis davon. Ne? Ich war jetzt wieder in Israel, plan gerade die nächste Reise. Also die strengen, die orthodoxen Juden, die haben wirklich das Wort hier, haben sie so kleine Röllchen auf dem Airport hier in Frankfurt, da binden sie das um das Handgelenk und um die Schläfe und das ist denen egal, was die Leute denken. Das ist krass. Die wissen oder die nehmen das so, Gott hat uns sein Wort gegeben und wir sollen uns daran halten. Und das tun sie dann, zumindest nach außen hin. Ob sie es leben, kann ich nicht beurteilen, will ich nicht. Die richtige Haltung zum Wort Gottes. Schlüssel zur geistlichen Entwicklung. Und dieses Thema Freiheit ist nicht nur für Leute, die sich ja, dem Evangelium widersetzen, die nichts davon wissen sollen, sondern ich glaube auch, viele Christen sind bedroht davon, da eine falsche Sicht zu haben. Deswegen müssen wir uns Psalm 119 angucken. 150 Verse lang geht es da um das Wort und wie lebe ich es und wie schätze ich es und was bedeutet es mir. Krasser Psalm. Ich habe mich immer wieder schwer getan, ihn ganz durchzulesen. Wenn du mal bei Vers 50, 60, 70 bist, denkst du, wiederholt sich alles, komm, blätter weiter, geh zum nächsten. Aber es lohnt sich da auch mal dran zu bleiben. Denn wenn wir uns an das Wort Gottes halten, dann passiert was innerlich mit uns. Da werden wir verändert, werden wir verwandelt, werden wir erneuert und werden wir letztendlich frei gemacht von dem, was uns so quält. Da werden wir freigesetzt zu tun, was Gott gefällt. Es geht nicht um Freiheit von etwas, sondern um Freiheit zu etwas. Nämlich Freiheit zum Gehorsam. Das ist der Weg zum Leben und der bringt tatsächlich Freude. So, für die Aufnahme und die Überschrift, die heißt vom Pflichtprogramm zur Kür, von der herrlichen Freiheit, gehorsam zu sein. Ich lese nochmal ein paar Verse aus dem Psalm, Vers 30 haben wir gehört. Ich bin entschlossen, treu zu sein. Ich habe mich entschieden, nach deinen Gesetzen zu leben. Wenn du mir hilfst, werde ich deine Gebote befolgen. Vers 34, schenk mir Einsicht. Ich will deinem Gesetz gehorchen. Ich will es von ganzem Herzen halten. 35, hilf mir nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. 37, wende meine Augen ab von nutzlosen Dingen, lass mich leben durch dein Wort. Vers 40, ich sehne mich danach, deinen Geboten zu gehorchen, erneuere mein Leben durch deine Güte. Vers 45, ich habe weiten Raum zum Leben, wenn ich es nach deinen Geboten ausrichte. Ich verehre und liebe deine Gebote, ich denke über deine Ordnungen nach. Deine Versprechen schenken mir neuen Lebensmut. Sie trösten mich in allem Kummer. Es sind lauter Umschreibungen für Gottes Wort. Gesetz, Gebot, Verordnung, Versprechen. Sich daran zu halten, ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und der sagt, ich lass mir nichts sagen. Ich bin mir selber höchste Autorität. Ich weiß am besten, was gut ist für mich. Der läuft einem falschen Bild hinterher. Es ist ein großer Trugschluss. Und der Weg führt nicht in die Freiheit, sondern führt in Gebundenheit. Ich will nur drei Dinge nennen. Dieses Konzept, ich lass mir nichts sagen, ist erstens falsch, weil es außer Acht lässt, wie das menschliche Herz funktioniert. Tatsache ist doch, dass wir alle Einflüssen unterworfen sind. Von außen, ich hatte schon ein paar genannt, dein Chef ist ein wichtiger Einfluss. Wenn du sagst, das will ich nicht, da hast du bald keine Arbeit mehr. Dein Partner, deine Beziehungen, wie du dich ernährst, wie du dich mit deinem Körper umgehst. Das sind alles Ordnungen, die an dich rangetragen werden. Dein Arzt sagt dir, ernähr dich gut. Mein Arzt sagt immer, trinke sie mehr. Der andere sagt, trinke sie nicht so viel. Zahnarzt sagt, sie essen zu viel süß. Von außen. Ja? Den Einflüssen unterliege ich, du auch. Und dann haben wir aber von innen auch noch Einflüsse, die uns auch so als innere Antreiber in eine bestimmte Richtung drängen wollen. Es ist doch erschreckend, auch wenn einer meint, er lebt selbstbestimmt, tut er doch in Wirklichkeit nur, was eine andere Macht ihm diktiert. Dem Paulus ist er mal so aufgegangen. Im Römerbrief Kapitel 7 schreibt er, das Gute, das ich will, übe ich nicht aus. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich ständig. Ich erkenne eine Gesetzmäßigkeit in mir, die mich in Gefangenschaft bringt unter die Macht der Sünde. Das ist krass. Du bist gar nicht so frei, wie du denkst. Wenn du alles abstreifst, da ist immer noch dieser innere Antreiber, der dich zu Dingen bringt, die du eigentlich nicht tun willst. Wenn du nicht dem Gott der Bibel gehorchst, dann dienst du einem anderen Gott, einem Götzen. Da stehst du unter der Knute eines anderen. Paulus nennt es Sklave der Sünde sein. Einer von den griechischen Schriftstellern, der Euripides, hat mal gesagt, niemand ist völlig frei. Wenn du für den Reichtum lebst, bist du Sklave des Reichtums. Wenn du für die Moral lebst, bist du Sklave der moralischen Gesetze. Wenn du lebst, um Menschen zu gefallen, bist du ein Sklave der Menschen, denen du gefallen willst. So, wir müssen uns fragen, was treibt mich an? Welche Macht drängt mich? Was muss ich unbedingt haben? Wenn es nicht Leidenschaft ist für die Sache Gottes, dann ist es ein Götze. Deswegen haben wir gelesen, Vers 37, wende meine Augen ab von den nutzlosen Dingen, lass mich aber leben durch dein Wort. Der sagt nicht, ich wende jetzt meine Augen ab von den Dingen, die mich in die Irre leiten. Kann er gar nicht. Der sagt, hilf mir. Wende du das ab, ich schaffe das nicht alleine. Die Dinge haben mich gefangen, meine Augen sind gefesselt. Wir kennen das alle. Männer, ja? Wir schauen manchmal zu lang auf die Bilder, die da so aufploppen vor uns und können uns nicht abwenden. Es braucht Disziplin, es braucht eine innere Kraft und es braucht die Hilfe Gottes. Der Schreiber sagt, ich kann mich gar nicht aus eigener Kraft davon abwenden, es hat mich gefangen. Seine Augen sind gefangen, was er wertlose Dinge, Nichtigkeiten nennt. Das gleiche Wort ist übrigens an anderer Stelle übersetzt mit Götze. Ja? Und du kannst nur, ich sage es nochmal, entweder unter der Herrschaft von Jesus stehen oder unter der Herrschaft von einem anderen Joch. Und die Heilige Schrift hat recht. Ich kann Gott nicht dienen, weil ich zu sehr abgelenkt bin, wenn ich es aus eigener Kraft tun will. Ich bin gebunden, ja, manchmal regelrecht besessen davon. Also es ist naiv zu sagen, ich bin meine eigene Autorität, ich habe Kontrolle über mein Leben. So funktioniert das Herz gar nicht. Du bist da nicht dein eigener Herr. Andere Mächte haben dich im Griff. Ein zweiter Punkt dazu, ich will da nicht zu lang drüber sprechen. Es ist auch dieses Konzept, ich will bestimmen, ist auch falsch, weil es ignoriert, wie echte Freiheit funktioniert. Wir haben gelesen in Vers 45, ich habe weiten Raum zum Leben, wenn ich es nach deinen Geboten ausrichte. Das ist eine wörtliche Übersetzung, aber was heißt das? Weiter Raum ist eine Metapher für Freiheit. Weiter Raum meint große Freiheit. Ich bin vor Jahren mal mit einer Gruppe in die Vogesen gefahren. Wir haben da Albert Schweitzer Geburtshaus besucht da und dann sind wir auf dem Grand Ballon und da hat einer gesagt, ich war schon mal da vorne, da gibt es eine wahnsinnige Aussicht, wenn wir da diesen Weg da laufen, da gibt es einen Punkt, wo man ganz weit in die Rheinebene gucken kann. Gut, wir sind dem hinterher gedackelt. Ne? Und da ist der Weg aber immer schmaler geworden. Irgendwann habe ich mich gefunden auf einem 1 Meter breiten Weg, rechts ging die Wand senkrecht hoch. In der Wand waren so Haken drin mit einem Stahlseil, also man konnte sich gut festhalten. Links ist es fast senkrecht runtergegangen und die Baumwipfel von den Bäumen da unten, die waren so auf Kniehöhe. Und habe ich ja, also alles, was über 2,50 Meter ist, lähmt mich 2,50 Meter hoch auf der Leiter und ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich habe da keine Kontrolle mehr. Da verkrampft sich alles in mich. Ich habe furchtbar Höhenangst, gell? Und ich hab richtig Panik gekriegt. Die anderen haben gelacht. Meine Frau hat mich ausgelacht. Komm, hab dich nicht so, halt dich fest. Das ist ja 1 Meter breit. Da vorne ist Aussicht. Nee, sag ich. Schatz, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Also für mich gab es nur noch eine Möglichkeit. Ich musste zurück zum Auto. Ja, so viel zur Freiheit, ne? Und zur schönen Aussicht. Nee, du hast eben nicht immer die Wahl. Und es sagt der Schreiber, du hast die Wahl. Du hast ein, oder ich habe ein weites Feld. Ich habe weiten Raum. Das bedeutet, ich habe die Freiheit zu wählen. Weiter Raum heißt, ich kann nach links, kann nach rechts, ich kann da lang, ich kann da lang. Ich kann buchstäblich entscheiden, wenn ich mich nach deinen Geboten halte. Der Schreiber sagt nicht, ich habe meine Freiheit aufgegeben, damit ich dir dienen kann. Sondern er sagt, endlich bin ich frei, weil ich dein Diener bin. Dadurch, dass ich mich dir untergeordnet habe, bin ich in eine Freiheit versetzt, dass ich ganz viele Optionen habe. In der Verantwortung dir gegenüber darf ich frei bestimmen. Hey, schreibt euch das auf. Ja? Manche Leute gucken auf die Christen und sagen, du Armer, ja? Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du musst jeden Sonntag in die Kirche gehen, du musst jeden Tag Bibel lesen. Die wissen gar nicht, worum es geht. Ich bin frei, weil ich Gott zum Herrn, weil ich Jesus zum Herrn über mein Leben gemacht habe. Und Jesus diktiert mir die Sache nicht. Er sagt, hey, streng deinen Grips an, hör auf mein Wort, hör auf meinen Geist, hör auf dein Herz und dann triff gute Entscheidungen. Ja? Und dann führe ich dich und leite dich auf guten Wegen. Also ist alles andere als Engführung. Als Christen haben wir viele, viele Optionen. Früher, da war ich Sklave der Angst. Sklave von meinem Neid, von meinem Zorn, von meinem Groll, von meiner impulsiven Aggressivität und bin oft an die Wand gefahren. Ja? Aber davon hat Jesus mich frei gemacht. Diese Dinge hatten mich früher im Griff. Aber jetzt kann ich sagen, Jesus, wo du mein Chef bist, wo du mein Meister bist, da beherrschen mich diese Dinge nicht mehr. Jetzt, wo ich dir diene, jetzt kann mich nichts anderes mehr rumkommandieren. Früher habe ich von manchen Dingen gedacht, ich kann gar nicht ohne leben. Ja? Aber jetzt stehe ich drüber, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe oder gar nichts. Ich bin frei, weil ich mich Gott unterordne. So, jetzt denken wir mal nach. Was bestimmt eigentlich unser Denken? Worüber machen wir uns Sorgen? Welche Ängste treiben uns an? Also wenn ich Nachrichten gucke, ich könnte überall Angst kriegen, ja? Putin, dieser Verrückte, jetzt kommen die Chinesen und machen da noch oder wollen noch Trouble machen. Dann ist es furchtbar trocken, kein Wasser, bald dürfen wir unseren Rasen nicht mehr gießen. Ja? Klimakrise, was weiß ich, meine Rente, ja gut, meine ist vielleicht gesichert, du hast ein bisschen Mühe in 20, 30 Jahren. Ja? Da gibt es so viel Angstbeschleuniger, die uns in den Griff nehmen wollen und unser Denken kontrollieren wollen. Da gibt es aber auch einen, der sagt, du, vertrau mir, ich habe das alles im Griff. Ich kenne das, ich kenne auch dein Herz, aber glaub mir, ich führe das zu einem guten Ende. Vertraue ich mir selber, meiner Cleverness, oder vertraue ich dem guten Hirten? Vertraue ich, dass er mich gute Wege führt, um im Psalm 23 zu sprechen, dass er die frischen Wasser kennt, dass er die frische Weide kennt? Vertraue ich ihm, auch wenn alles dürr ist und alles trocken, dass er mich trotzdem in eine Fülle und in die Blüte reinführt. Das ist so ein Test für Nachfolge und für echten Glauben. Die Realität kann bedrohlich sein, aber Freiheit zeigt sich dann, wenn ich Wahlmöglichkeit habe. Paulus hat es mal großartig gesagt in Philipper 4. Ich weiß, erniedrigt zu sein, als auch Überfluss zu haben. Ich bin in alles eingeweiht. Ich kann satt sein, ich kann hungern, ich kann Überfluss haben, ich kann Mangel leiden. Alles vermag ich in dem oder durch den, der mich stark macht. Philipper 4, Vers 12 und 13. Das Konzept, ich bin mein eigener Herr, ist auch deswegen falsch, weil es drittens das Paradox der Liebe ignoriert. Ich habe mal ein Interview gelesen von einer älteren Prominenten, ich glaube zu ihrem 70. Geburtstag. Die ist gefragt worden, sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Ja, sagt sie, ich bin sehr mit meinem Leben zufrieden. Der Interviewer, dann hatten Sie also die Freiheit, die Sie wollten. Und dann sie, pass auf, nun, ich war natürlich weniger frei, wenn ich in jemanden verliebt war. Aber man ist ja zum Glück nicht ständig verliebt. Darüber hinaus war ich immer frei. Da klingt dieses moderne Verständnis von Freiheit an, nämlich das Fehlen von Einschränkungen, ja. Autonomie, totale Selbstbestimmung, Unabhängigkeit. Aber dann stellt sie was ganz Grundlegendes fest, je tiefer man in eine Liebesbeziehung eingebunden ist, desto weniger kann man über sich selber bestimmen. Das weißt du, wenn du verheiratet bist. Ja, breite Zustimmung, zumindest von einem Pärchen.
Das war ein bisschen leise.
Ja. Das ist doch normal. Hey, wenn ich allein bin, kann ich machen, was ich will. Aber habe ich mich an einen gebunden, dann muss ich zumindest überlegen, was macht's mit ihm, was macht's mit ihr. Ja? Hat sie vielleicht andere Ideen, andere Wünsche? Da muss ich Rücksicht nehmen. Also ich werde dann immer fragen, Schatz, was meinst du, welches Auto nehmen wir? Gut, die Farbe darfst du bestimmen. Also die Motorleistung bestimme ich. 150 PS ist zu wenig, 239 müssen schon sein. Gell? Ob dann, also Sportsitze müssen es auch sein, ob die jetzt blau sind oder rot, ist mir auch egal. Und ja, ihr versteht, was ich meine. Da ist ein Partner, auf den nehme ich Rücksicht, seine Wünsche nehme ich dann auch ernst. Ne? Diese Frau hat ihr Resümee gezogen, zum Glück war ich nicht ständig verliebt, sonst wäre ich ja nie frei gewesen. Ja? Hat sie recht? Nee, die ist total auf dem Holzweg. Ja? Wann waren wir am zufriedensten? Wann haben wir uns am meisten frei gefühlt? Als wir verliebt waren. Hey, gut, nach 30 Jahren Ehe hat man ein bisschen zu kämpfen um dieses Verliebtsein. Gell? Da muss man auch ein bisschen investieren, manchmal noch ein bisschen neues Feuer reinbringen. Aber hoffentlich bleibt es dabei, dass wir eingebunden sind in eine gute Liebesbeziehung und dass wir ein Gegenüber haben, auf das wir hören, dass wir ernst nehmen und mit dem wir dann zusammen gute Entscheidungen treffen. Wir erleben dort größte Freiheit, wo wir lieben. Liebe ist dort am vollkommensten, wo man sich dem anderen hingibt. Das gilt schon für uns als Menschen, wie viel mehr denn für unsere Beziehung zu Gott. Der Weg zur vollkommenen Freiheit besteht darin, dass wir uns bedingungslos auf den anderen einlassen. Das ist umkämpft. Aber es kostet was, aber es lohnt sich. Ja? Der Autor, der Schreiber vom Psalm 119, der schwärmt ja geradezu. Wir hatten ein paar Verse gelesen. Er sagt ja nicht, oh, ich habe erkannt, dass es wichtig ist, Bibel zu lesen und zu gehorchen. Jetzt beiße ich halt die Zähne zusammen und mach's. Ich habe ja keine andere Wahl. Ja? Der sagt, ich habe Sehnsucht nach deinen Geboten. Da ist Verlangen da. Da ist Ausdruck von Sehnsucht da. Der sagt, ich habe Lust an deinen Geboten. Ich verehre sie und ich liebe sie. Und er tut alles, um den Willen Gottes zu tun und Gott zu gefallen. Der fragt Gott, was macht dir Freude? Das will ich tun. Was magst du nicht so gern? Davon distanziere ich mich. Ja? Auch über meine eigenen Lüste hinweg. Und es ist nicht Furcht, die ihn treibt oder der Wunsch, dass er eine Belohnung bekommt, sondern er liebt Gott. Und es ist ihm keine Last, es ist ihm eine Freude. Wir haben ja manchmal so eine negative Sicht von Gesetz und Gehorsam. Aber wenn wir lieben, wenn du alles vergisst, merkt ihr diesen Satz. Wenn wir lieben, dann ändern sich die Vorzeichen. Dann wird aus der Pflicht wird Freude, aus der Last wird Freude, aus der Pflicht wird Freiheit, aus Minus wird Plus. Ich sehne mich nach deinen Geboten. Ein kurzer Abstecher ins Neue Testament. Jesus hat seinen Jüngern mal gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Wer mich liebt, wird gerne tun, was ich ihm sage. Ich glaube, dass viele Christen heute Gott gehorchen oder versuchen, Gott zu gehorchen, aber ohne diese Liebe. Weil sie ein besseres Leben führen wollen, weil sie sich besser fühlen dabei, weil sie Gott dazu bringen wollen, dass sie gesegnet werden oder dass sie in den Himmel kommen. Ich denke, das ist ziemlich mühsam. Kann man ja nachvollziehen, ja? Liebe macht vollkommen frei, nicht nur von etwas, sondern zu etwas, und zwar zur Unterordnung und zur freiwilligen Hingabe. Zum Schluss ein Bild aus dem Alten Testament. Im 5. Mose 15, da geht es um das sogenannte Erlassjahr. Noch gut im Rennen. Da heißt es, wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er oder sie dir 6 Jahre dienen. Und im 7. Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen gehen lassen. Aus einer Notlage heraus hat sich ein Zugehöriger vom israelischen Volk einem anderen verkauft. Seine Arbeitsleistung ihm gegeben, sagen, ich bin so verschuldet, komm, ich schaffe für dich ohne Lohn oder gegen Kost und Logis oder wie auch immer, damit ich meine Schulden bei dir begleichen kann. Und Gott hat da auch schon sehr gute Sozialgesetze eingeführt und gesagt, da soll keiner auf lebenslang versklavt sein und Schuldner sein, sondern nach 7 Jahren soll der wieder frei sein. Und er soll gleichzeitig noch ein Startkapital kriegen, dass der wieder durchstarten kann. Eigentlich richtig clever, ja? Und dann hör zu. Vers 16. Und es soll geschehen, wenn er zu dir sagt, ich will aber nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt und weil es ihm bei dir gut geht. Dann sollst du einen Pfriem nehmen, ihn durch sein Ohr an der Tür stechen und er wird für immer dein Sklave sein. Ich finde das ein Wahnsinnsbild, oder? Ist doch ein starkes Bild. Da ist einer, der hat schon 5 oder 6 Jahre, war der versklavt. Und jetzt merkt er, hey, das 7. Jahr, der Tag meiner Freilassung kommt. Und seine Kumpels, die sagen, hey, bald ist es geschafft. Komm, noch 3 Wochen, reiß dich am Riemen. Und erzählen die Tage. Und dann kommt der große Tag und dann sind sie alle angetreten auf dem Hof. Und dann will der Chef da sagen, hey, der Max, der hat mir 7 Jahre, hat der gute Arbeit gemacht. Komm hier, ich hol meinen Beutel raus, kriegst ein paar Dukaten, start wieder durch in deinem eigenen Leben. Und da sagt der Max, ich will aber gar nicht. Ich bleib bei dir, weil ich dich lieb hab. Weil es mir gut geht bei dir. Du, die anderen langen sich an den Kopf und sagen, hey, du kannst doch deine Freiheit nicht aufgeben. Doch, sagt er, hier geht's mir gut, hier will ich bleiben. Und dann passiert es, ne? Dann holt er einen Priem raus, ähnlich diesem hier. Und dann holt er den Hammer und sagt, so, Max, stell dich an den Türpfosten.
Oh, jetzt geht's los, ne?
Ich habe das daheim getestet, also nicht mit dem. Das ist gar nicht so einfach. Stell dich mal an den Türpfosten und zieh mal dein Ohrläppchen so lang, dass du da Freiheit hast, so ein Ding da durchzuhämmern. Da musst du ganz schön ziehen. Ja, meine Frau hat mir geholfen dabei, die hat richtig gezogen. Ja. Dann stellt der Max sich da dran und zieht sein Ohrläppchen raus und sein Herr, den er liebt und bei dem er bleiben will, der ihm wichtiger ist als alles andere, der nimmt das Ding und haut das durchs Ohr durch, sodass der für sein Leben gekennzeichnet ist. Das kriegt er nicht mehr los, das Ding. Alle, die ihn sehen, die sehen, oh, der hat ein Piercing da. Und was für eins, ne?
Diese Tunnels, gell?
Ja, ein richtiges Loch. Das ist einer, der könnte frei sein, sein eigener Herr, aber der hat sich freiwillig seinem Herrn da verkauft, hingegeben, whatever auch. Ja? Das ist keiner, der seine Pflicht tut, sondern der macht es freiwillig. Ich finde, das ist eine Ehrenbezeugung. Das adelt den Menschen. Wenn ein Mensch so mit Gott lebt, dass er sagt, Gott, ich gebe meine Freiheit auf, ich will tun, was dir gefällt. Ich will nicht mehr meine eigenen Wege gehen, ich will deine Wege gehen, ich will dir gehorsam sein. Und ich finde, also Freiheit und Gehorsam, man sagt manchmal, das ist ein Thema für junge Leute. Nein, es ist auch für langjährig Gläubige. Weil wir auch oft manches nur noch aus Pflicht tun. Stimmt's? Bibel lesen, Sachen, ja, das macht man halt so. Mensch, ich habe mich schon so dran gewöhnt. Eigentlich habe ich keine Lust dazu und keine Freude mehr dran, aber ich mache es halt so, ich reiß mich jetzt halt zusammen. Hey, das ist Pflichtprogramm. Gott will uns in die Kür reinführen, dass wir es freiwillig tun, dass wir uns neu hingeben. Und vielleicht ist heute so eine Gelegenheit, dass wir ein paar Löcher ins Ohr hauen hier. Nee, Spaß beiseite. Ich will ja keinen beschädigen hier. Aber Leute, das ist meine Herausforderung für euch. Wenn wir sagen, ich will dir treu sein, Gott, ich bin entschieden, nach deinen Geboten zu leben, dann ist es, glaube ich, für die allermeisten dran, dass wir sagen, jawohl, ich mache meine Hingabe an Gott neu fest. Ich sage Gott, ich meine das ernst. Ich will raus aus dem Hamsterrad. Das macht man halt so als Christ. Die anderen gucken ja auch. Ich kann ja gar nicht anders. Nein, das macht keine Freude. Hey. Aber wenn man sich durchringt und sagt, Gott, ich gebe mich dir neu hin. Ich wirf nochmal alles in die Waagschale. Der kommt nochmal durch. Dass er, ja, man kann auch beten, Herr, schenk mir die Liebe. Ich spüre das gar nicht mehr so intensiv. Ja? Gott kann auch die Liebe erneuern, kann auch das Brennen erneuern. Und das ist unsere Chance und dazu fordere ich euch raus. Macht das doch. Wenn wir zusammenstehen, vielleicht können wir ein bisschen näher kommen. Ja, steht mal auf an eurem Platz, kommt mal ein bisschen näher. Keine Angst vor diesem Teil. Ich lege es auch weg. Wir sagen, Gott, wir stehen, oder ich stehe jetzt hier. Fass dir mal das Ohrläppchen. Links oder rechts ist egal. Kneif mal ein bisschen. Ich halte mein Herz jetzt Gott hin. Jesus, ich merke, dass du der beste Herr bist und dass es um dich geht. Und dass keiner bessere Gedanken hat als du über mein Leben. Und ich erneuere meine Hingabe, mein Ja. Vor 30 Jahren war ich so eifrig, so feurig. Oh, ich habe so viel verloren davon. Aber Herr, du kannst es erneuern durch deinen Geist. Jesus, jetzt bete ich, dass wir das, also nicht Klamauk ist für uns, sondern dass wir das richtig ernst meinen. Komm und wirk in der Tiefe unseres Herzens, unseres Denkens und zwar so, dass es Bestand hat, dass es morgen noch unsere Überlegungen prägt und alles, was wir denken und wollen. Durchforste du die Motive unseres Herzens und nimm uns an als lebendige Opfer. Auf Lebenszeit für dich, mit dir, durch dick und dünn, zu deiner Ehre. Amen.
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 Hey, sehr cool. Lauter Gepierste. Gepierste im Namen des Herrn. Amen.